So, von den Kindern habe ich gehört, die hatten schon mal Sehnsucht. Wie ist das denn bei euch? Kennt ihr das Gefühl, Sehnsucht haben? Du kennst das auch, ne, Klaus? Ja. Also mindestens der schon mal verliebt war und die Liebste oder der Liebste nicht gleich um die Ecke ist oder am besten eingehakt, der weiß, was Sehnsucht ist. Und alle Leute, die dann so im Umfeld dieser Person leben, die haben zumindest schon mal einen Blick von außen drauf geworfen, wie das aussieht, wenn jemand Sehnsucht hat. Und ehrlich gesagt, das kann ganz schön nerven. Wenn dann jemand ist, der nur noch ein Gesprächsthema hat, nur noch über eine Person spricht und irgendwie alles andere um sich herum gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Sehnsucht, das ist schon etwas, was unser Leben prägt. Nun kann man sich ja auch schmerzhaft nach einer Sache sehen oder nach einem Zustand, vielleicht sogar nach einer Zeitspanne. Wer hat denn Sehnsucht nach Frühling? Ja, haben wir gedacht. Ja, Frau Holle soll doch endlich ihren Tennisarm haben. Heute Morgen hat es wieder geschneit. Verrückt. Und nächste Woche soll es wieder so sein. Sehnsucht. Sehnsucht heißt, wir sehnen uns nach etwas, nach jemandem und können es irgendwie nicht erreichen und deshalb leiden wir dran. Ich möchte mit euch über die Sehnsucht sprechen, die wir in unserem Glauben haben. Heute Morgen haben wir das ja schon ein bisschen in der Lektion gemacht. Wir sehnen uns danach, dass Jesus wiederkommt. Deswegen sind wir Adventisten, deswegen versammeln wir uns am Sabbat hier. Wir sehnen uns nach Gott. Wir sehnen uns nach seiner neuen Welt. Und wir nehmen wahr, dass Gott sich nach uns sehnt. Sonst gäbe es Ostern nicht. Nur weil er so Sehnsucht nach uns hat, ist er doch auf diese Welt gekommen und auch für uns gestorben. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus den Psalmen. Psalm 42, Vers 2 und 3. Und da ist so ein richtig starkes Bild für Sehnsucht. Psalm 42, Vers 2 und 3. Da steht: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Du bist für mich das frische Wasser. Ohne dich kann ich nicht leben. Ich verdurste. Wer sich diesen Psalm mal ganz durchliest, der merkt ganz schnell, dass es hier nicht so einfach um diese Idylle geht, die man sich vielleicht vorstellt, wenn man so einen alten Wandbehang vor Augen hat. Kennt ihr den? So ein Hirsch im Wald unter deutschen Eichen am Wasser. Das ist doch irgendwie Jägermeister-Idylle so. Dieses Bild hier ist ganz anders. Das ganze und radikale Gegenteil von diesem Hirsch am Bach im Wald. Das, was uns hier vor Augen gestellt wird, geht eher so: Gott, ich schreie zu dir, denn ich fühle mich wie ein Stück Vieh. Wie eine verschmachtende Hirschkuh gehe ich kaputt. Wie ausgezehrt von der Sonne stehe ich vor vertrockneten Bachläufen. Da ist kein Wasser mehr. Meine Seele dürstet nach dir, Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass mein Durst gestillt wird? Was uns hier vor Augen gemalt wird, ist eine Situation, in der es um die Existenz geht. Kennt ihr solche Situationen aus eurem Leben? Wenn der Arzt da vor einem steht und die traurige Diagnose übermittelt, dass man selbst, dass ein geliebter Mensch nur noch wenig Zeit hat? Ist die Situation von den Flüchtlingen in Afrika, von den Müttern, die von Milizen terrorisiert mit ihren Kindern fliehen müssen und nicht wissen, wie sie sie über den Tag bringen? Situationen, die uns tief treffen, die uns schockieren, die wir niemandem wünschen und in, in die wir hoffentlich selbst niemals kommen. Aber so oder so ähnlich ging es diesem Psalmbeter hier. Und obendrein, das kann man lesen, war er auch noch dem Spott seiner Feinde ausgesetzt. Wo ist denn nun dein Gott? Warum hilft er dir nicht? Er ist doch angeblich so mächtig. Vergiss ihn. Und gegen diesen Spott und sicherlich auch gegen den eigenen Zweifel erinnert sich unser Psalmschreiber an das, was er bisher mit Gott erlebt hat. Und dann heißt es in Vers 5, wenn ich an früher denke, da geht mir das Herz über. Da zog ich mit der großen Schar zum Haus Gottes. Da konnte ich jubeln, da konnte ich danken und feiern. Da war Gott mir ganz nah. Ich habe ihn gespürt, habe ein wenig seine Herrlichkeit geschmeckt. Damals, als ich mit meinen Freunden den Sonnenaufgang am Meer beobachten konnte. Damals, bei der Evangelisation von Bruder so und so, erinnerst du dich noch dran? Damals, als die ukrainischen Kinder bei uns zu Besuch waren und man den Dank in ihren Augen lesen konnte. Damals beim G-Camp. Damals beim Gemeindeausflug. Damals. Ich glaube, dass die Sehnsucht nach Gott tief in unserem Menschsein verwurzelt ist. Sie gehört dazu wie das Atmen, wie unser Herzschlag. Unsere Vorväter, Mütter, Adam und Eva, die haben erlebt, wie es sich anfühlt, mit Gott zu plaudern, mit ihm spazieren zu gehen und innigste Gemeinschaft zu erleben. Wie groß muss ihre Sehnsucht gewesen sein, als sie eben diese innige Beziehung verloren hatten? Aber genau diese Sehnsucht steckt in uns. Wir sehnen uns nach dem Paradies, aber vor allen Dingen sehnen wir uns nach dem, der es geschaffen hat und der darin wohnt. Wir sehnen uns nach Gott. Auch die hartgesottensten Atheisten sehnen sich nach etwas, was größer ist als sie selbst. Vielleicht ist es eine Idee, eine Ideologie. Und dann gibt es die von kosmischen Kräften reden, von der Kraft der Naturgeister, vom Universalwissen der Weltformel vielleicht. Und dann gibt es die nicht geringe Anzahl von Leuten, die dem Finanzgott frönen. Schließlich kann man ja alles kaufen, oder? Sogar Sicherheit. Deswegen ja Versicherung. Aber wir alle suchen nach dem Weg heraus aus der Unsicherheit. Wir sehnen uns nach dem Vollkommenen, nach dem Geborgensein, nach dem Angenommensein. Zu leben ist riskant. Ein Philosoph, Larry Loudon, der hat 10 Jahre seines Lebens der Erforschung des Risikomanagements gewidmet. Und er schreibt dann davon, dass unsere Gesellschaft so von Angst getrieben ist, dass wir an etwas leiden, was er Risikostarre nennt. Wir sind dann unfähig, uns zu bewegen. Wir bleiben lieber in unserem alten Zustand, in dem es uns nicht so gut geht. Aber wer weiß, was passiert und was kommt, wenn wir daran etwas ändern. Lieber an dem leiden, was man abschätzen kann. Der Kerl hat dann seine Erkenntnisse in 19 Prinzipien zusammengefasst. Keine Angst, die kommen jetzt nicht alle. Nur das Erste, das Einfachste, das kennt ihr. Alles ist riskant. Alles ist riskant. Morgens aus dem Bett aufstehen ist riskant. Im Bett liegen bleiben ist auch riskant. Alles ist riskant. Zu leben ist riskant. Und mit diesem Risiko haben wir zu tun. Mit diesem Risiko müssen wir umgehen. Für mich bedeutet es da alles, dass Gott lebt und dass er auferstanden ist. Für mich bedeutet es da alles, dass er in meinem Leben real ist. Und von dieser Erfahrung ausgehend ermutigt sich auch unser Psalmschreiber selber. In Vers 6 schreibt er dann, warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Was mich an diesem Psalm so fasziniert, ist genau diese Sehnsucht nach Gott. Gott, still du meinen Durst nach Sicherheit, nach Leben. Voller Sehnsucht strecke ich mich nach dir aus. Genau an diesem Punkt möchte ich nochmal einhaken, möchte ich fragen, hast du Sehnsucht nach Gott? Diesen Wunsch, ihn zu erleben, ihn zu erfahren, sich ihm hinzugeben mit Haut und Haaren, diese Sehnsucht nach mehr. Nun, diese Frage kann man ganz schnell beantworten. Darüber muss man nicht lange nachdenken. Sehnsucht, das ist so ein starkes Gefühl, so eine Triebfeder, da muss man nicht nachdenken, ob man die hat oder nicht. Sehnsucht nach meiner Liebsten, Sehnsucht nach Schokolade, da kommt sofort ja oder nein. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Das ist Sehnsucht. Die Sehnsucht ist ja auch ein Indiz dafür, dass es mehr gibt, dass mehr möglich ist als das, was ich gerade erlebe. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Manchmal liegt es ja an meinen Möglichkeiten oder in meinen Möglichkeiten, die Situation zu verändern. Dann sollte ich das machen. Aber manchmal kann ich auch absolut gar nichts tun, muss einfach abwarten, dass sich etwas ändert, dass Gott eingreift, dass etwas passiert. Wenn es da um die Sehnsucht nach Gott geht, die ich spüre, die Sehnsucht danach, dass er eingreift, dass er seine Macht zeigt, dass er mir nahe kommt, dann finde ich das besonders schwer, dieses Abwarten. Ich werde leicht ungeduldig, weil ich meine, genau zu wissen, wie es denn sein sollte und was Gott tun könnte. Als Agnessa vor 8 Jahren so schlimm krank war, da ging uns das so. Ich meine, ja, wir haben gespürt, dass Gott da ist. Wir haben gemerkt, dass er auch mitten in dieser Krankheit uns tröstet. Wir haben gehofft, dass er heilt. Aber wann denn endlich? Geduldig zu sein, das fällt schwer. Und doch gehört es irgendwie dazu. Wie geht's dir mit Gott? Fühlst du diese Sehnsucht nach ihm? Ist es noch Sehnsucht? Ist es schon Verzweiflung? Hast du ihn schon abgeschrieben? Sehnst du dich nach der Fülle? Sehnst du dich nach dem Allumfassenden, der reinen Liebe? Wenn du diese Sehnsucht nicht kennst, dann möchte ich jetzt mal einfach 2 Gründe aufzeigen, die einfach sehr schwarz-weiß gemalt sind. Ich weiß, sowas macht man nicht und ihr dürft mich nachher gern zur Seite nehmen und mit mir darüber diskutieren. Trotzdem jetzt einmal diese 2 Pole von Einstellungen. Du kennst diese Sehnsucht nicht nach Gott? Ja, vielleicht liegt es daran, dass Gott dir so nahe ist. Du lebst in Übereinstimmung mit ihm, auch mit deinen Mitmenschen, mit dir selbst, mit deiner Umwelt. Du hast ein reiches geistliches Leben. Und darum machst du auch viele Erfahrungen mit Gott. Es erfüllt dich. Dein Verhältnis zu Jesus ist geprägt von tiefem Vertrauen in seine Führung. Vielleicht ist es aber auch so. Du bist mit wenigem zufrieden. Nein, fanatisch bist du wirklich nicht. Man soll ja schließlich nicht übertreiben. Du besuchst den Gottesdienst regelmäßig, du bringst dich ein in der Gemeinde. Du magst es, Menschen zu treffen, und das reicht dir. Sehnsucht? Du bist doch ganz zufrieden mit dem, was du hast. Durst nach mehr, nach Leben? Mensch, mir geht's doch gut. Wozu denn mehr geistliches Leben? Ich weiß nicht, wo du dich einordnen würdest, irgendwo zwischen diesen Extremen wahrscheinlich. Für mich persönlich merke ich, dass es durchaus Phasen gibt, in denen diese erste Möglichkeit zutrifft. Da bin ich froh und dankbar für all die Erfahrungen, die ich mit Gott machen darf. Da reite ich auf so einer Welle des Glaubens. Ich fühle mich gefüllt mit Gottes Geist. Und dann erzähle ich, gefragt oder ungefragt, jedem, der mir in die Quere kommt, von dem, was ich erlebe mit meinem Gott. Aber manchmal merke ich eben auch, dass ich in diese Selbstzufriedenheit abgeglitten bin, dass ich mit wenigem klarkomme und auch zufrieden bin, dass mein geistiger Akku leer ist. Und wenn Gott dann versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen, ist das so, wie wenn ich nur die Mailbox erreiche. Vorübergehend nicht erreichbar. Ich merke, dass das an mir liegt. Und ich bin froh, dass Gott dann in diesen Situationen eben nicht einfach den Kontakt abbricht, aufhört, mich zu erreichen zu versuchen, so wie ich das oft mache, wenn ich so eine Nachricht am Handy höre. Gott geht mir nach. Gott rüttelt mich wach. Wenn du gerade zu dieser zweiten Seite hin tendierst, dann wünsche ich mir, dass du dich wachrütteln lässt. Denn dieses Stand-by-Christentum, das ist eine höchst armselige, eine traurige Angelegenheit. Das ist so, wie wenn ein Elektrogerät, ein Fernseher, ein Videorekorder zwar am Stromnetz angeschlossen ist, die rote Lampe leuchtet, aber da geht nichts. Der steht da nur rum und fängt Staub. Kein Programm läuft. Ich glaube, dass viele von uns ihren Glauben so leben, ihr Christsein. Und das ist wenig ansteckend. Das ist wenig einladend, auch für einen selber nicht. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich fragt, ja, wozu brauche ich das denn noch, wenn das Ding sowieso nur rumsteht? Man kann Jahre und Jahrzehnte auf diese Art und Weise Christ sein. Und wir merken gar nicht, wie wir an Gott vorbeileben. Und dabei möchte Gott doch in unserem Leben präsent sein, in unser Leben hineinwirken. Er möchte sich als die lebendige Quelle, als der bestimmende Mittelpunkt unseres Lebens erweisen. Das Verblüffende ist doch, dass Gott eben Sehnsucht nach uns hat. Kann man weiter reisen als Gott auf diese Erde, als Kind geboren werden und am Kreuz sterben? Da hat sich jemand zu uns auf den Weg gemacht. Er ließ sich verspotten, schlagen, ermorden, weil wir es ihm werden, weil uns zu noch sich nach dem Versionieren. Und dann höre ich auf, ich will sie, meine Nachfolger, dass sie alle mit mir und untereinander eins sind. Nicht einfach hinterherlaufen, sondern eins sind wie du, Vater, und ich uns eins sind. Ich kann nicht mal ahnen, wie sich diese Fülle anfühlen mag. Wirklich eins sein mit Gott. Alle Fragen beantwortet und doch Raum für Kreativität. Gesund sein auf allen Ebenen meines Seins. Ebenso viel mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Bedürfnisse gestillt. Identität klar. Geborgenheit und wahrer, tiefer Friede. Gott wünscht sich das für uns. Er sehnt und verzehrt sich nach uns. Wie werden wir antworten? Ich wünsche uns diese tiefe Sehnsucht, wie sie der Psalmist zum Ausdruck bringt. Diese tiefe Sehnsucht, Gott wieder ganz neu zu erleben. Diese Sehnsucht nach einem tieferen Erkennen Gottes und nach einem ganz neuen Erleben seines Heiligen Geistes. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Unsere Sehnsucht nach unserem himmlischen Papa kann erst dann ganz gestillt sein, wenn wir an seiner Hand spazieren gehen. Wenn wir ihn anlächeln und vor Freude, wie die kleinen Kinder, hüpfen und tanzen. Bis es soweit ist, lasst uns davon träumen und einander erzählen, was wir mit unserem Gott erlebt haben. Amen.